uns zusammen beten? Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, zu dem man kommen darf und von dem man weiß, dass er uns hört. Wir danken dir, Herr, dass du uns hilfst in unserer geistlichen Armut, dass du gerade für solche ein Gott bist. Wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der seine Weisheit vermittelt. Wir brauchen, Herr, Weisheit. Wir brauchen Weisheit, um mit dir umzugehen. Wir müssen dich kennenlernen. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen auch uns selbst und unsere Welt kennenlernen, damit wir wissen, wie wir hier vorzugehen haben. Danke, Herr, dass du uns den Weg zeigst. Danke, Herr, dass du unser Hirte bist und uns an die Hand nimmst. Schenke jetzt heute Gnade, zum Studium deines Wortes den Weg zu finden in deiner Wahrheit. Schenke Gnade zu rechtem Reden und rechtem Hören. Amen. Sie dürfen aufschlagen, Matthäus Kapitel 3. Wir sprechen von der Verheißung des Geistes. Wir haben sie gesehen bei Jesaja, beim Propheten Ezechiel, beim Propheten Joel und beim Propheten Zacharia. Wir kommen zur Verheißung des Geistes bei Johannes dem Täufer in Matthäus 3, den Versen 10 bis 12. Es ist schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Ein jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, der ist stärker denn ich, so dass ich nicht gut genug bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch im Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Wir haben hier drei Verse mit drei Aussagen oder drei Aussageeinheiten. In der mittleren Einheit, in Vers 11, ist die Rede vom Taufen im Geist. Dies ist die Prophetie über das Kommen des Geistes. Hier wird die alte Verheißung vom Kommen des Geistes aufgegriffen. Die Bezeichnung, die hier gebraucht wird, ist das Wort Taufen, das jetzt zum ersten Mal gebraucht wird. Das Vorgehen aber ist nicht auf der Oberfläche klar. Dazu müssen wir die Einheiten in Vers 10 und 12 heranziehen, um zu wissen, wie es sich in Vers 11 mit Geist und Feuer verhält, müssen wir die Verse 10 und 12 lesen. In Vers 10 haben wir das Bild vom Wald, wo ein Baum abgehauen wird, der andere stehen gelassen wird. Das heißt, es wird ein Unterschied gemacht zwischen den Bäumen. Diese Bäume werden mit Israel verglichen. In Vers 12 haben wir das Bild von der Ernte. Dort werden Weizen und Spreu, Korn und Spreu getrennt. Wieder ein Bild von Israel. Johannes der Täufer predigt Buße. Es sollen sich Menschen absetzen von den anderen und sollen Buße tun. Eigentlich soll das ganze Volk Buße tun. Wenn das nicht geschieht, dann kommt das Gericht. Das Gericht sieht so aus in Bildform, dass man abgehauen wird, wenn man mit dem Wald verglichen wird. Wenn ganz Israel nicht Buße tut, wird der ganze Wald abgehauen. Die Axt ist schon an die Wurzel gelegt, das heißt, Jahwe ist bereit, schon zu richten. Mit dem Bild der Ernte, wenn das Volk nicht Buße tut, wird es mit Spreu verglichen und das ganze Volk wird verbrannt. Aber die Buße tun, werden mit Bäumen verglichen, die im Wald stehen bleiben. Die werden bewahrt, gerettet vor dem Untergang. Die müssen nicht abgehauen werden. Mit dem anderen Bild in Vers 12, die Buße tun, werden mit Korn verglichen, das aufgehoben wird und in die Scheune getragen wird. Wenn wir diese zwei Bilder auf Vers 11, die Mitte, wo wir die eigentliche Aussage haben, anwenden, dann müssen wir wohl zwischen Feuer und Geist unterscheiden. Das heißt, wir hätten hier nicht einen Vergleich, sondern einen Unterschied, einen Kontrast. Zweierlei Taufen. Die Taufe im Geist wäre hier das Stehenlassen der Bäume oder das Aufheben des Korns in der Scheune. Die Taufe mit Feuer wird zu vergleichen mit dem Baum, der abgehauen wird, oder mit der Spreu, die verbrannt wird. Nun soll der Israelit wählen, womit er sich vergleichen lassen will. Mit dem Baum, der stehen gelassen wird oder abgehauen wird. Ob er sich taufen lassen will mit Geist oder mit Feuer. Ob er wie Korn aufgehoben werden will oder ob er verbrannt werden will. Johannes stellt sie vor die Entscheidung. Es gibt zwei Taufen. Ich taufe im Wasser und das ist nur ein Bild. Es kommt einer, der wird taufen mit zwei Taufen. Im Geist und mit Feuer. Das heißt, er ist sowohl Retter als Richter. Sie können jetzt wählen, wie Sie ihn haben wollen. Wollen Sie diesen, der nach mir kommt, als Retter oder als Richter? Das darf man aber jetzt schon entscheiden bei Johannes, nicht erst bei Jesus muss das geschehen. Wenn man das nicht tut, dann natürlich ist der Ausgang klar. Man wird abgehauen bzw. verbrannt, mit Feuer getauft. Die nächste Stelle bei Johannes ist im Evangelium Johannes, Kapitel 1, Vers 33. Wieder eine Stelle, eine Prophetie bei Johannes dem Täufer. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, in Wasser zu taufen, der sagte zu mir, auf welchen du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist es, der im Heiligen Geist tauft. Johannes hat offenbar zweimal vom Messias als dem im Geist Taufenden gesprochen. Die erste Verheißung haben wir eben gelesen, die wird wiederholt im Markus-Evangelium Kapitel 1 und in Kapitel 3 des Lukas-Evangeliums. Im Johannes-Evangelium haben wir eine zweite Episode, wo Johannes davon spricht. Ich kannte ihn nicht, aber Gott gab ihm ein Zeichen, woran er den Messias erkennen konnte. Der mich sandte, in Wasser zu taufen, der sagte zu mir, auf welchen du den Geist herabsteigen siehst, der ist es, der im Geist tauft. Johannes wurde es gewährt, diesen Geist zu sehen, das heißt, einen Blick dafür zu bekommen im Geiste als Prophet. Und so hat er bei der Taufe Jesus erkannt oder unmittelbar nach der Taufe und konnte dann anschließend diesen Jesus herausstellen als den von Sünde Befreienden. Vers 29. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jetzt wusste er, welche Person und Israel es war und konnte auf ihn aufmerksam machen. Hier haben wir wieder den Begriff des Taufens. Es wird aber dazu nichts gesagt. Es wird einfach gesagt, dass er mit dem Geist tauft. Jetzt kommen wir zum letzten Propheten, der über den Geist spricht, der die Verheißung des Geistes fortsetzt, und der ist der Sohn Gottes, Jesus. Wir schlagen auf Kapitel 14 des Johannesevangeliums. Wir haben die Verheißung in drei verschiedenen oder drei aufeinanderfolgenden Kapiteln. In 14, 15 und 16. In Kapitel 14 sind es die Verse 16 bis 20. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Hier wird das Wort geben gebraucht. Der Geist wird gegeben werden. Und hier wird auch etwas gesagt, über was dann geschieht. Er wird jetzt bleiben. Das ist das Unterschiedliche. Er war nicht immer bei den Menschen Gottes. Er kam und ging wieder. Das hatten wir gemerkt. Jetzt aber wird er bleiben. Und er wird der Geist der Wahrheit genannt. Und dies ist sehr wichtig. In diesen Kapiteln kommt diese Bezeichnung immer wieder vor. Geist der Wahrheit, eine Bezeichnung, die wir wohltun, heute ganz besonders zu beachten. Der Geist ist nicht einer, der lügt. Welchen die Welt nicht empfangen kann, ein Nichtchrist, der an Jesus vorbeigeht, bekommt diesen Geist nicht. Der Geist kommt nur zu denen, die zu Jesus kommen, denn sie beachtet ihn nicht. Der Geist muss beachtet werden und kennt ihn nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht von ihm überführt werden könnte, wenn man bereit ist zu hören. Ihr aber kennt ihn. Wieso? Weil er bei Jesus war und Jesus war bei ihnen. Deshalb wussten sie davon. Denn er bleibt bei euch, das heißt wohnt jetzt bei euch, weil er bei Jesus war und Jesus war bei ihnen, und wird in euch sein. Jetzt war er nicht in ihnen. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Das heißt, der Geist wird ihnen ein Vater sein. Ich komme zu euch. Im Geist kommt Jesus zu ihnen. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr werdet mich sehen. Denn ich lebe. Das heißt, er wird auferstehen. Und auch ihr werdet leben. Am Pfingsttage kommen sie zu neuem Leben, wenn der Geist kommt. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wenn der Geist kommt, kommt dieses Verhältnis zustande, das jetzt noch zukünftig ist. Kapitel 15, die letzten zwei Verse. Wenn der Fürsprecher kommen wird, welchen ich vom Vater senden werde. Er kommt also vom Himmel und wird wieder der Geist der Wahrheit genannt, der vom Vater ausgeht. Diese Bezeichnung vom Vater ausgehen ist nicht eine Bezeichnung, die davon spricht, dass der Heilige Geist in der Ewigkeit dauernd vom Vater ausgeht, wie ein Fluss. Das ist die traditionelle Theologie, besonders von der Ostkirche betont, aber auch in der Westkirche, auch in der evangelischen Kirche behauptet wird. Das ist eine irrige Auffassung. Dies bezieht sich auf Pfingsten. Er wird vom Vater ausgehen und vom Sohne. Der wird von mir Zeugnis ablegen. Der Heilige Geist wird von Jesus auf ihn aufmerksam machen. Und auch ihr werdet Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Sie werden die ersten Zeugen sein. Dies läuft parallel mit Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus auch in Verbindung mit dem Kommen des Geistes sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, wann der Geist kommt. In Kapitel 16 sind es die Verse 7 bis 15, die vom Geist sprechen, die Verheißung fortsetzen. Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Fürsprecher nicht zu euch. Das heißt, der Fürsprecher ist noch nicht da und wird erst dann kommen, wenn Jesus gen Himmel gefahren ist. Das heißt, er kommt nicht vor Himmelfahrt. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, derjenige, wird er die Welt überzeugen über das Zeugnis, das heißt in Verbindung mit dem Zeugnis der Jünger, zu denen er gekommen sein wird. Die begleitet er in ihrem Zeugnis. Wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das sind die drei großen Themen des Heiligen Geistes in der Evangelisation. Ob diese mündlich ist oder schriftlich mit Literatur geschieht, der Heilige Geist will von diesen dreien überführen. Es geht aber eigentlich um Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeitsbotschaft wird umrahmt von zwei unangenehmen Botschaften. Zwei unangenehme Botschaften, eine angenehme. Die Botschaft von der Sünde und die Botschaft von Gericht sind auf beiden Seiten der Botschaft von der Gerechtigkeit, um den Sünder in die Arme dessen, der Gerechtigkeit schenken kann, zu treiben. Auf der einen Seite wird von Sünde gesprochen, um es ihm unangenehm zu machen, damit er zu Jesus flieht, zum denen der Gerechtigkeit gibt. Wenn er das nicht tut, kommt man mit dem anderen. Ja? Also, wenn du nicht von deiner Sünde loslässt, dann gibt es ein Gericht, kommt man mit der anderen Zange. Und so immer wieder von einer Seite und der anderen Seite treibt man ihn zu Jesus. Jesus fügt hinzu, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das heißt nicht, dass der Unglaube die einzige Sünde ist. Das ist ein Missverständnis. Sondern wer nicht an Jesus glaubt, der muss von seiner Sünde. Und diese Sünde ist die ganze Skala der Gesetzesübertretung. Das macht Johannes klar in seinem ersten Brief. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und wenn von dieser Buße getan wird und man an Jesus glaubt, kann man gerecht werden. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe. Was heißt das? Er wird dann das Kreuz hinter sich haben und am Kreuz geschieht Versöhnung. Und ihr mich nicht hinfort nicht mehr seht. Das heißt, er ist nicht mehr da und man muss jetzt verkünden. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und wer es mit ihm hält, muss auch gerichtet werden. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Er nimmt Rücksicht mit ihm. Wenn aber jener kommt, derjenige, der Geist der Wahrheit, wieder heißt es zum dritten Mal, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Jesus gibt ihm die Botschaft. Und was Zukünftiges wird er euch verkünden. Die Apostel werden also zu den ersten Vermittlern der Schriftbotschaft. Derselbe wird euch verherrlichen. Wieder derselbe. Denn von dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein, an Verkündigungsgut. Darum habe ich gesagt, dass er es von dem Meinigen nehmen und euch verkünden wird. Es geht hier um das Wort Gottes. das der Vater dem Sohn gegeben hat. Der Sohn gibt es dem Geist, der Geist gibt es den Jüngern. Die Jünger geben es der Welt, Gemeinde und der Welt. Lukas 24. Wir gehen zurück. Lukas 24. Dort sind es die Verse 45 bis 49. Da öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sagte zu ihnen: So steht es geschrieben, dass Christus leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen werde. Dies ist wichtig für das Verständnis des Wortes Leiden. Leiden schließt hier nicht nur Schmerzen ein, sondern auch den Tod. Das ist wichtig für das Verständnis von 1. Petrus 4, Vers 1, wo Petrus genauso spricht. Wir unterscheiden oft zwischen Leiden und Sterben. In der Schrift schließt Leiden das Sterben ein. Das ist wichtig. So steht es geschrieben, dass Christus leiden, und das schließt Sterben ein, wird und am dritten Tage von den Toten auferstehen werde, und dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünde verkündet werden soll unter allen Völkern. Fangt an, in Jerusalem davon Zeugen zu sein. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Verheißung steht hier für Geist, der verheißen wurde. Aber ihr bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet oder bekleidet werdet, wörtlich, mit Kraft aus der Höhe. Die Parallelstelle hierzu ist Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, das heißt die Erfüllung der Verheißung. Die Verheißung ist schon gegeben. Diese Formulierung heißt die Erfüllung der Verheißung. Welche ihr, Zitat, von mir vernommen habt, denn, jetzt verbindet er mit Johannes, seine Verheißung ist die von Johannes. Die von Johannes war die, die er gibt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Dies ist eine wichtige Aussage, denn damit wird Kapitel 2 identifiziert. Denn in Kapitel 2, in den ersten Versen, steht nicht geschrieben, dass dies die Erfüllung der Verheißung ist. Das ist sehr wichtig, also, dass wir wissen, worum es sich in Kapitel 2 handelt. Ist Ihnen das hier aufgegangen? In Kapitel 2, in den ersten Versen, wo vom Kommen des Geistes die Rede ist, steht nicht geschrieben, dass dies die Erfüllung der Verheißung ist, dass dies die Taufe ist, dass dies das Kommen ist. Das steht kurz vorher und kurz nachher. In Kapitel 1, Vers 4 und 5 oder 4 bis 8 und in Kapitel 2, Vers 33. Da, auf beiden Seiten dieser kleinen Geschichte, Anfang von Kapitel 2, wird identifiziert, dass es sich hier um dieses handelt. Da wird uns gezeigt, was die Bedeutung dieses Ereignisses ist. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Wie viele waren es? Wie viele Tage? Wo sind wir hier? Heilsgeschichtlich. In Kapitel 1, Vers 5, Apostelgeschichte. Wie heißt der Tag? Wie? Ja. Und wie viele Tage später kam der Heilige Geist? Nicht wenige Tage. Nicht viele Tage. Wie viele Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Die Antwort gebe ich Ihnen nicht. Die wissen Sie. Jetzt sind Sie schon zwischen 20 und 40 Jahre alt, vielleicht und mehr. Und Sie haben schon so viele Festtage gefeiert. haben es offenbar nicht gezählt. Aber sie wissen es. An welchem Kalendertag, an welchem Wochentag ist Himmelfahrt? Wie? Sind Sie sich sicher? Immer am Donnerstag? Ja, immer am Donnerstag. Immer.
Aber es sehen wir zu gering. Wenn man lange gearbeitet hat, dann vergisst man das nicht. Das war es dann, der Feiertag.
Und an welchem Wochentag ist Pfingsten? Am Sonntag. Am nächsten Sonntag auf nach Himmelfahrt? Nein, am übernächsten. 10 Tage. Also, jetzt wissen Sie es. Wie bitte? Wo das steht? Das steht am Kalender. Wie? Außer dem Kalender? Ja, genau. Aus der Schrift. Es heißt in Kapitel 2, als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Ja. Er ist also am Pfingsten gekommen. Und er ist am Passa gestorben. Und es heißt am Anfang von Kapitel 1, welchen er auch nach seinem Leiden lebendig erzeugte durch viele sichere Kennzeichen, indem er während 40 Tagen, Tage soll das heißen, ihnen erschien und über das Reich Gottes redete. Ja. 40 Tage ab Auferstehung, er stand an einem Sonntag auf, am ersten Tag der Woche, das ist klar, ja. 40 Tage danach ist er an diesem Tag, welches der Tag seiner Himmelfahrt ist, das wird klar gleich im Weiteren. Pfingsten war 50 Tage nachher, so sind noch nur 10 Tage übrig. Ja. Vers 6, und nun, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, gibst du in dieser Zeit Israel die Königsherrschaft wieder? Wodurch ist diese Frage ausgelöst? Durch die Auskunft von den Versen 4 und 5. Die Verse 4 und 5, die Rede vom Heiligen Geist, löst die Frage nach der Königsherrschaft aus. Dies ist sehr interessant und scheint Jesaja 32 im Hintergrund zu haben, wo das Kommen des Geistes in Verbindung mit der Königsherrschaft stand. Möglicherweise ist das die Verbindung in den Köpfen der Jünger. Und sobald Jesus vom Kommen des Geistes spricht, aha, kann das jetzt die Königsherrschaft bedeuten? Wird jetzt der König herrschen in Gerechtigkeit? Er sagte zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Stunden oder Stunden zu kennen, welche der Vater in seiner eigenen Macht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wann der Heilige Geist auf euch oder über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist wird kommen über sie. In Vers 4 und 5 ist die Rede vom Taufen, in Vers 8 ist die Rede vom Über sie kommen. Und das macht sie dann zu Zeugen. Wann bekommen sie Kraft? Wann der Geist kommt. Warum? Weil der Geist die Kraft ist. Die Ausrüstung mit Kraft ist nicht eine Erfahrung nach dem Empfang des Geistes, sondern im Empfang des Geistes. Da hat Oswald Smith sich geirrt in seinem Buch Ausrüstung mit Kraft. Und auch viele andere irren sich. Bill Bright von Campus für Christus ebenfalls. Das war jetzt die Weissagung, die Prophetie, die Verheißung des Geistes in ihren verschiedenen Erwähnungen. Wir haben Kapitel 7 in Johannes ausgelassen, aber wir kommen vielleicht noch darauf zurück. Stellen wir die zweite Frage in Bezug auf dieses Thema, Verheißung des Geistes und Geist der Verheißung. Unter welchen Bezeichnungen haben wir es mit der Verheißung des Geistes zu tun? Welches sind die Bezeichnungen, die gebraucht werden? Die wollen wir jetzt sammeln. Dies ist eine sehr wichtige Aufgabe, denn hier wird klar, womit wir es zu tun haben. Wir müssen wissen, wie das Kind heißt, von dem wir sprechen. Und das wollen wir tun an verschiedenen Stellen. Wir wollen noch einmal zurückgehen zu den verschiedenen Prophetien. Dann wollen wir nach Jerusalem gehen und sehen, wie sich das, als das Kommen des Geistes sich dort ereignete, wie es dort genannt wurde. Und dann gehen wir zu Caesarea und Samaria und zu den verschiedenen Orten, wo der Heilige Geist kam, um zu sehen, wie die Sache dort genannt wird, damit wir sie beschreiben können anschließend. Also, die verschiedenen Bezeichnungen. Klein a, wie wird sie in der Prophetie bezeichnet? Wir gehen noch einmal zurück. Wie hieß die Prophetie bei Jesaja in Jesaja 32? Dort hieß sie ein Ausgießen. Merken Sie sich diese Bezeichnungen. Also das erste Wort heißt Ausgießen. Ebenfalls so in Kapitel 44. Der Geist wird ausgegossen auf das Dürre. In Ezechiel 36 kommt dieser Ausdruck nicht vor. Dort heißt es, ich werde meinen Geist in euch legen. Er wird hineingegeben. Die Bezeichnung hineingeben. Das ist die zweite Bezeichnung. In Kapitel 37 haben wir dieselbe Bezeichnung. Ich werde meinen Geist in euch geben. Er wird hineingegeben. In Kapitel 39 von Ezechiel haben wir wieder den Ausdruck ausgießen. In Joel war es wieder ausgießen. Joel 2. Und in Sacharja 12 war es ebenfalls ausgießen. Welchen Ausdruck gebrauchte Johannes der Täufer? Er hat nur einen gebraucht. Taufen. Das ist die dritte Bezeichnung. Ausgießen, hineingeben. Im Alten Testament wird ausgießen mit Vorliebe benutzt. Im Neuen Testament begegnet uns der Begriff Taufen, was eigentlich Ausgießen gleichkommt, denn ob Sie nun ins Bad steigen oder unter die Dusche treten, kommt auch selber raus, nicht wahr? Sie werden tüchtig nass. Der Regen im Herbst in Palästina konnte eine ganz schöne Dusche sein, ein Taufen. Jesus gebraucht einen anderen Ausdruck. Jesus spricht weder vom Ausgießen, noch vom Hineingeben, noch vom Taufen, sondern vom Geben. Und wenn er sagt, der Geist wird in ihnen sein, dann haben wir den Gedanken des Hineingebens. In Kapitel 24 des Lukas-Evangeliums spricht er vom Anziehen der Kraft, aber das ist eine Verbindung von Taufen und Ausgießen. Er kommt über sie, um dann sie zu umgeben. Welchen Ausdruck gebraucht er in Apostelgeschichte 1, Vers 8? Wie? Ja, er kommt auf sie. Oder ganz kurz, kommen Bindestrich auf. Ein Kommen auf, wenn Sie es nicht ganz ausschreiben wollen. Das sind die Bezeichnungen in der Prophetie. Ausgießen, hineingeben oder nur geben, taufen, kommen auf. Klein b. Wie wird die Verheißung des Geistes in Jerusalem genannt? In Jerusalem kommt der Geist einige Male. Welche Ausdrücke werden dort gebraucht? Nun, wir können zurückkommen zu Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5, denn was Jesus hier sagt, bezieht sich ganz spezifisch auf Pfingsten, und Pfingsten fand in Jerusalem statt. Welcher Ausdruck wird in Apostelgeschichte 1, 4 und 5 gebraucht? Was wird am Pfingsttage nach nicht wenigen Tagen geschehen? Wie? Er übernimmt die Bezeichnung von Johannes dem Täufer, ja? Ihr werdet getauft werden, aber das nimmt er von Johannes dem Täufer. So wie Johannes taufte, so wird er taufen im Geiste, wie Johannes sagte. Also der Begriff taufen. Welchen Ausdruck benutzt Jesus in Vers 8, um das Ereignis in Jerusalem zu kennzeichnen? Wie? In Kapitel 1, Vers 8? So? Können Sie 1, Vers 8 lesen nach Ihrer Übersetzung?
Ja. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also dann haben Sie auch durchkommen.
Ja, aber das ist interessant. Die Kraft wird empfangen, wenn der Geist kommt. Weil der Geist die Kraft ist, stimmt das, Sie haben recht. Angedeutet ist, dass mit dem Kommen auf Sie den Geist empfangen. Das ist noch wichtig, denn wir müssen jetzt feststellen, wir werden feststellen, dass diese Bezeichnungen auswechselnd gebraucht werden und dass sie eigentlich nicht zwei verschiedene Erfahrungen sind, sondern dasselbe sind. Und das wäre noch ein guter Hinweis, dass gerade in Apostelgeschichte 1, Vers 8, kommen auf, empfangen bedeutet. Ja. In Kapitel 2 der Apostelgeschichte haben wir welchen Ausdruck? Vers 33. Wie heißt dort der Vorgang der Verheißungserfüllung? Wenn der Geist, wenn die Verheißung sich erfüllt, wie wird das da zum Ausdruck gebracht? Welches Tätigkeitswort? Wie? Ausgegossen, also ausgießen. Ja. Es ist ein Ausgießen. Und dann Apostelgeschichte 2, 38 und 39. Die Stelle will ich mit Ihnen lesen. Hier müssen wir verbinden. Petrus sagte zu ihnen: Tut Buße, und dann jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung oder auf die Vergebung eurer Sünden hin. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dies ist der Ausdruck, den Jesus gebrauchte. Er würde den Geist geben. Denn euch gilt die Verheißung. Die Verheißung des Geistes. Es geht hier also auch noch um die Verheißung des Geistes. Und wir sind immer noch in Jerusalem. Das heißt, es wird hier die Bezeichnung geben gebraucht. Der Geist wird gegeben. Jetzt gehen wir nach Caesarea Zuerst Kapitel 10. Ich gebe Ihnen zuerst die Texte. Die Texte des Caesarea-Berichtes. Es sind drei Texte, die davon sprechen, was in Caesarea geschah. Und es ist jetzt wichtig zu wissen, was dort eigentlich geschehen ist. Der erste Text ist Kapitel 10, die Verse 44 bis 48. Der zweite Text ist Kapitel 11, die Verse 13 bis 18. 13 bis 18. Und der dritte Text ist Kapitel 15, Verse 7 bis 9. Bevor wir die Verheißungen, Entschuldigung, die Bezeichnungen jetzt sammeln, die hier gebraucht werden, möchte ich Ihnen einige Hinweise zeigen, die zu verstehen geben, dass was in Caesarea geschieht, eigentlich im Grunde dasselbe ist, als was in Jerusalem geschehen ist. Das ist wichtig, dass wir diese zwei Ereignisse identifizieren. Caesarea ist im Grunde Jerusalem ähnlich. Die Ähnlichkeit dieser zwei Ereignisse muss gesehen werden. Kapitel 10, Vers 45. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, erstaunten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Dieses kleine Wörtchen auch zeigt die Ähnlichkeit von Caesarea mit Jerusalem auf. Vers 47, da antwortete Petrus, kann auch jemand aus das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir. Jerusalem ist ein Vorbild gewesen von Caesarea. Kapitel 11. Vers 15. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. In Kapitel 2. Caesarea ist wie Jerusalem. Vers 17. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus gläubig geworden waren, wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können? Es ist also die gleiche Gabe. Kapitel 15, 8 und 9. Und Gott, der Herzenskündiger, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist verlieh, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er durch den Glauben ihre Herzen gereinigt hatte. Also immer wieder wird darauf hingewiesen, dass Caesarea ein ähnliches Ereignis war wie das in Jerusalem oder wie die zwei Ereignisse in Jerusalem. Nach der Pause wollen wir dann die Bezeichnungen sammeln und wir werden eine interessante Entdeckung machen.